Lingo Science. Der Logo-Studien-Podcast. Von Lingolab und dem Deutschen Bundesverband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Semantische Therapie ohne Benennen. Wie gut helfen Assoziationen? Viele Therapien bei semantischen Störungen legen den Fokus auf das Bildbenennen. Dabei erreichen die Patientinnen und Patienten oft eine klare Verbesserung für geübte Items, aber nur schwache Generalisierungseffekte auf ungeübte Items. Semantische Defizite bei Aphasie werden jedoch oft von Problemen der exekutiven Funktionen begleitet. Diese Menschen mit beeinträchtigten kognitiven Funktionen profitieren häufig weniger von konventioneller Sprachtherapie. Die Arbeitsgruppe um Sarah Stampakia vermutet, dass das Beüben von unterschiedlichen Assoziationen ein erfolgreicher Ansatz für semantische Störungen sein könnte. Sie beschreiben in ihrem Artikel von 2021 eine Therapieform, bei der starke und schwache semantische Assoziationen trainiert werden. Das Forschungsteam erwartet dadurch auch eine Generalisierung auf ungeübte Items und Aufgaben. Semantische Defizite können laut Stampakia und Team auf drei verschiedene Arten auftreten. Bei der ersten Form können Konzepte aus bestimmten Eingangsmodalitäten nicht mehr aktiviert werden. Das semantische Wissen ist also erhalten, nur kann über bestimmte Modalitäten nicht mehr darauf zugegriffen werden. Diese Patientinnen und Patienten können unter Umständen von der Nutzung der erhaltenen Eingangskanäle profitieren. Beispielsweise hilft das Lesen eines Wortes als weiterer Inputkanal, wenn der auditive Sprachverständniskanal beeinträchtigt ist. Die zweite Form betrifft den Verlust semantischen Wissens an sich. Daraus resultiert eine multimodale semantische Störung, die sowohl verbale als auch nonverbale Aspekte betrifft. Als dritte Variante können Beeinträchtigungen der semantischen Kontrollprozesse auftreten, die ebenso verbales als auch nonverbales Wissen betreffen. Konkret heißt das, dass sowohl das Wort-Bild zuordnen als auch der Objektgebrauch beeinträchtigt sind. Diese Form wird in dem Artikel von Stampakia fokussiert und als semantische Aphasie bezeichnet. Es wird vermutet, dass bei der semantischen Aphasie exekutive Kontrollprozesse beeinträchtigt sind, die den flexiblen Abruf beeinflussen. Die Forschungsgruppe spricht davon, dass vor allem Probleme auftreten, wenn nicht dominante Informationen abgerufen oder starke Ablenker unterdrückt werden müssen. Die Forschungsgruppe spricht in dem Artikel mehrmals von Abrufstörungen bei nicht dominanten Bedeutungen. Leider erläutern die Autorinnen an der Stelle nicht, was man genau darunter versteht. Wir haben das so verstanden, dass damit Nebenmerkmale und nicht vordergründig typische semantische Merkmale gemeint sind. Es kommt also zu Problemen bei wenig prototypischen Begriffen bzw. der Verwendung von Begriffen in wenig prototypischen Kontexten. Die Fähigkeit, die geistige Aktivität flexibel zu steuern, um sich den wechselnden Anforderungen einer Aufgabe anzupassen, ist von großer Bedeutung für die Kommunikation und das Verstehen. Das häufige Wiederholen derselben Items, wie es oft bei der klassischen Benenntherapie gemacht wird, scheint bei der semantischen Aphasie also nicht sinnvoll zu sein, da vielmehr der flexible Zugriff je nach Kontext das Hauptproblem ist. Daher sollte das Abrufen verschiedener Arten von Assoziationen geübt werden. Die Items wechselten von Stunde zu Stunde, aber es gab auch ein feststehendes Kernset, das in jede Stunde eingebettet wurde. 11 Patientinnen und Patienten mit chronischer Aphasie nach Schlaganfall nahmen an der Studie teil. Alle Teilnehmenden hatten Läsionen im linken inferiorfrontalen Gyrus, der unter anderem für semantische Kontrollprozesse zuständig ist. Der anteriore Temporallappen, der als Speicher für semantisches Wissen bekannt ist, war hingegen intakt. Vor Studienbeginn erfolgte eine ausführliche neuropsychologische und sprachliche Testung. Die Testung umfasste zum einen nicht-semantische Tests wie das Nachsprechen, die Wortanzahl pro Minute in der Spontansprache und die Überprüfung exekutiver Funktionen. Zum anderen wurde die Cambridge Semantic Battery angewandt, die Bildbenennen und Wort-Bild-Zuordnen beinhaltet. Außerdem war der Camel and Cactus Test Teil der Testung. Hier sollten verbale und bildliche Assoziationen gefunden werden. Als letztes wurden noch Tests zur semantischen Kontrolle durchgeführt. Darin enthalten waren ein Ambiguitätstest, der die unterschiedlichen Bedeutungen von mehrdeutigen Wörtern prüfte, ein Test zum Prüfen des Verständnisses zum Objektgebrauch sowie zwei Tests zu Synonymen. Alle Teilnehmenden hatten eine multimodale semantische Störung. Eine Beeinträchtigung im Abruf nicht dominanter Bedeutungen bei sowohl verbalen als auch nonverbalen Aufgaben konnte bestätigt werden. Dies spricht aus Sicht von Stampakia und Team dafür, dass es sich um ein Abrufdefizit handelt. Dieses verhindert den Abruf relevanter Informationen im jeweiligen Kontext. Auch hier sind die Autoren weitgehend unkonkret. Wir schließen, dass Aufgaben, die einen weiten semantischen Kontrast aufweisen, wie zum Beispiel Koffer, Strandliegestuhl, mit den Ablenkern Sofa, Küchenstuhl, Schaukelstuhl, schwieriger zu bewältigen sind, als Aufgaben, bei denen ein naher semantischer Kontrast abgerufen werden muss, wie Pinguin, Eisberg, mit den Ablenkern See, Berge, Wiese. Ziel war eine Verbesserung des Sprachverständnisses. Das Training bestand aus einer semantischen Assoziationsaufgabe. Die computerbasierte Aufgabenstellung fand an 6 aufeinanderfolgenden Sitzungen über 2 Wochen statt und lief wie folgt ab. Auf dem unteren Teil des Bildschirms erscheinen 3 Wörter für 2500 Millisekunden, zum Beispiel Eier, Milch, Käsekuchen. Diese werden laut von der untersuchenden Person vorgelesen. Danach erscheint das Zielwort im oberen Bereich des Bildschirms, zum Beispiel Huhn. Die Teilnehmenden sollten dann auf das Wort tippen, welches die meiste Assoziation mit dem Zielwort hatte. Bei Unsicherheiten sollten sie raten. Am Ende wurde über ein grünes Häkchen oder ein rotes Kreuz Feedback gegeben. Außerdem erschien danach ein Bild mit der richtigen semantischen Assoziation als Bestätigung bzw. zur Klärung. Also zum Beispiel ein Huhn mit Eiern. Wenn das Bild für die Patientin oder den Patienten unklar war, dann wurde der Zusammenhang erklärt, um die Verbindung von Assoziation und Zielwort zu stärken. Innerhalb des Trainings wurde die Stärke der Assoziationen manipuliert. Die Patientinnen und Patienten mussten während der Übung zwar stets die beste Relation zum Zielwort zeigen. Der Begriff, der am besten passte, konnte jedoch stark, mittel oder schwach assoziiert sein. Starke Assoziationen erforderten wenig Kontrolle über die Aktivierung, da die stärkste und dominante Assoziation des Wortes ohnehin mit dem Zielbegriff übereinstimmte. Währenddessen erforderten mittlere und schwächere Assoziationen mehr Kontrolle über die semantische Aktivierung. Denn dann muss die stärkere, aber derzeit irrelevante Assoziation unterdrückt werden, um die relevante, aber schwächere Information abzurufen. So standen die Ablenkerbegriffe Milch und Käsekuchen ebenso, wenn auch in entfernterer Art, in Beziehung zum Zielwort Huhn. Dadurch sollten die Anforderungen, die Ablenker zu unterdrücken, erhöht werden. Außerdem wurden in jeder Sitzung neue Items präsentiert, um die Flexibilität anzuregen. Ein Set an Items wurde im Laufe der Therapie mehrmals wiederholt. Auf diese Weise kann beurteilt werden, ob sich Trainingseffekte auf ungeübte Items generalisieren lassen. Vor und nach der Therapie durchliefen die Teilnehmenden eine Testung mit demselben Format, jedoch ohne Feedback und ohne das entsprechende zusammenfassende Bild nach jedem Item. Damit sollte geprüft werden, ob es eine allgemeine Verbesserung bei der Auswahl der richtigen semantischen Assoziation unter Ablenkern gab und ob eine Verbesserung auf trainierte Items beschränkt war oder eine Generalisierung stattgefunden hat. Außerdem wurde ein Set an semantischen Tests vor und nach dem Training durchgeführt, um einen eventuellen Transfer auf andere Aufgaben zu überprüfen. Dieses Set beinhaltete den Ambiguitätstest, den Test zum Objektgebrauch sowie einen Teil des Camel-and-Cactus-Tests. Ziel der Studie um Stampakia war die Verbesserung der Flexibilität im Zugriff auf semantische Relationen. Insgesamt konnten deutliche Verbesserungen für geübte Items festgestellt werden. Für ungeübte Items konnten jedoch kaum Verbesserungen beobachtet werden. Die semantische Nähe spielte dabei eine entscheidende Rolle. Items mit deutlichem semantischem Bezug zum Zielbegriff erreichten bessere Werte als Items mit mittleren oder schwachen Assoziationen. Betrachtet man die Teilnehmenden einzeln, so sind unterschiedliche Ergebnisse aufgefallen. Nur 3 Personen konnten sich signifikant verbessern, was die Assoziationen der geübten Items angeht. Die anderen Teilnehmenden erreichten zwar bessere Leistungen im Vergleich zum Beginn der Therapie, jedoch war diese Steigerung nicht signifikant. In Bezug auf die ungeübten Items zeigte nur eine Person eine leichte Verbesserung. Es scheint so, als ob einzelne Personen mehr von dem Training profitierten als andere. Innerhalb des ähnlichen, aber doch ungeübten Camel- und Cactus-Tests konnten ebenso Verbesserungen durch das Training festgestellt werden. Hier fand also eine Generalisierung statt. Warum die ungeübten Items im eigentlichen Training-Task andere Effekte zeigten als die des Camel- und Cactus-Tests, ist unklar. Die Forschungsgruppe vermutet, dass die anspruchsvolleren Items des Camel- und Cactus-Tests sensitiver für Veränderungen waren. Der Ambiguitätstest und der Test zum Objektgebrauch zeigten keine Veränderungen im Vorher-Nachher-Vergleich. Es gibt bisher wenige Studien, die semantisches Training ohne Bildbenennung anbieten. Die Studie von Stampakia zeigt, dass auch die Beurteilung semantischer Relationen zu Verbesserungen führen kann. Das Verfahren müsste allerdings mit einer größeren Gruppe über einen längeren Zeitraum und in intensiveren Sitzungen angewandt werden, um aussagekräftige Schlussfolgerungen über die Wirkung ziehen zu können. Außerdem weiß man bisher viel zu wenig über die Anzahl der passenden Wiederholungen. Zum Beispiel könnte zu viel Wiederholung derselben Items die mentale Flexibilität reduzieren. Allerdings könnte zu wenig Wiederholung auf der anderen Seite die Möglichkeit verhindern, semantische Relationen gut aufzunehmen und effektive Abrufstrategien zu erlernen. Zusammengefasst können Patientinnen und Patienten mit semantischer Aphasie zwar von der beschriebenen Methode profitieren, indem der Abruf verschiedener semantischer Assoziationen trainiert wird. Allerdings gab es klare Unterschiede in der Stichprobe. Die Frage ist, warum die Assoziationsmethode manchen Betroffenen mehr nützt als anderen. Ob sich die Benennleistung, das Sprachverständnis insgesamt und die Alltagskommunikation bei den Teilnehmenden verbessert hat, dazu wird wieder einmal leider keine Aussage getroffen. Auf den Punkt gebracht von Sarah Blöchinger, akademische Sprachtherapeutin aus Niederbayern. Wir haben diese Studie herausgesucht, weil wir andere Ansätze und Herangehensweisen als die semantische Merkmalsanalyse von Boyle und Coelho bei Aphasie und Defiziten der semantischen Verarbeitungsleistung interessant finden. Wir sind aber erstaunt, wie wenig in dieser Studie auf die Alltagskommunikation und kommunikativen Bedürfnisse der Betroffenen Bezug genommen wird. Es ist damit ein recht theoretisches Konstrukt, das hier entworfen wird. Recht detailliert wird auf kortikale Lokalisationen der erwähnten semantischen Flexibilitätsdefizite eingegangen und geschlussfolgert, dass angewandtes methodisches Vorgehen generell bei Erkrankungen im Bereich des linken inferioren frontalen Gyrus und des posterioren Bereichs des Gyrus temporalis superior Erfolg zeigen könnte. Inwieweit dies den Betroffenen aber wirklich im Alltag hilft, bleibt offen. Zu gern hätten wir erfahren, ob das Training sich auch positiv auf die Sprachverständnisleistung und damit auf die gesellschaftliche Teilhabe ausgewirkt hätten. Wir hoffen also, dass die erwähnte Methode noch in weiteren Interventionsstudien mit mehr Fokus auf die Partizipation überprüft wird. Wunderschöne Herbstwochen wünscht Ihr Team von Lingolab. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Alle Folgen gibt es auch als PDF zum Mit- und Nachlesen, zum Download auf lingo-lab.de oder in der Infothek auf dbs-ev.de.